Lauter nette Leute. Die Podcast-Talkshow.
Hallo, das hier ist eine ganz besondere Folge von Lauter nette Leute. Ein Versuch, ein Experiment, könnte man sagen. Ich nenne das Ganze LNF statt LNL, Lauter nette FreundInnen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich auch mal mit FreundInnen sprechen möchte, plaudern möchte und herausfinden möchte, ob wir da nicht vielleicht auch noch was herausfinden, was uns verbindet oder was wir vielleicht nicht übereinander wussten. Für meine erste Folge Lauter nette FreundInnen habe ich Mario gewinnen können. Mario begleitet mich schon eine ganze Weile lang durch mein Leben. Wir haben gemeinsam in Graz studiert und uns für einen Plausch in Wien getroffen. Vielen Dank, Mario, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Mario, zum ersten Mal ist jemand hier bei Lauter nette Leute, den ich nicht nur kenne, sondern mit dem ich sehr gut befreundet bin.
Ja. Sind wir schon live?
Wir sind schon live, wir sind schon da.
Wir sind schon da, ja. Ja, es freut mich auf alle Fälle, dass du mich eingeladen hast bei deiner, weiß nicht, ob es jetzt Jubiläums- oder Bonusfolge ist, dabei zu sein, aber...
Das werden wir rausfinden noch, ob es Bonus- oder Jubiläumsfolge ist. Wir haben nämlich vor einiger Zeit zusammengesessen und drüber gesprochen, gell, über den Podcast und über das Podcasten an sich. Mhm. Habe ich gesagt, ja, eigentlich ist ja das Konzept, dass man Leute kennenlernt, die man nicht kennt und die sich dazusetzen. Aber ich möchte eben auch mal ein oder andere Folge machen, wo ich mit Leuten spreche, die schon sehr lang kennen, sehr gut kennen oder glaube, sehr gut zu kennen.
Um herauszufinden, dass du sie vielleicht doch nicht ganz so gut kennst, wie du dachtest.
Das ist ja das Schräge. Ich glaube, wenn man mit Leuten zusammensitzt, also die man lange kennt, und dann ist jemand dabei, der kennt eine der Person gar nicht so gut, dann entdeckt man über das Gespräch, was die Person, die sich nicht kennen, sehr viel über die Person, die man eigentlich gut zu glauben kennt, ne? Vielleicht entsteht ja sowas ja auch, ohne dass wir hier eine dritte Person am Tisch sitzen haben.
Ja, ich glaube durchaus, dass vielleicht der ein oder die andere sich da spontan dazusetzen könnte. Von den umsitzenden Personen, je nachdem, wie interessant unser Gespräch verläuft.
Man kann dazu sagen, wir nehmen diese Folge auf an einem der heißesten Tage wohl. Das kann man schon sagen, zumindest in diesem Jahr.
Mit einem Gewitter im Anmarsch.
Ist das wirklich im Anmarsch?
Laut App schon. Laut App ist es schon da.
Das heißt, wir sitzen hier quasi auf heißen Blitzen, heißen Kohlen.
Ja, wir sitzen quasi im Regen. Aber ja, sowohl als auch. Ich glaube, dass das Gewitter so ziemlich alles beinhaltet. Aber vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Donnerschlag, der diese qualitativ hochwertige Unterhaltung noch ein wenig aufwerten kann.
Ja, das wär ein Next-Level-Commitment, wenn wir jetzt quasi hier sitzen und im Regen sitzen bleiben, ne?
Das wäre es, wobei ich sagen würde, wahrscheinlich wäre das dann auf dich beschränkt. Ja, das heißt, gut. Das wäre dann der weitere Verlauf des Gesprächs wäre dann ein Monolog.
Ich kann dann ja beschreiben, wie du wegläufst.
Ja, mein Part wäre dann quasi einfach die Atmo so triefen.
Mario, du hast gesagt, dass du dir als Vorbereitung quasi für die Folge, die wir uns heute vorgenommen haben, dass du dir ein paar Folgen angehört hast. Wie ist es dir ergangen beim Reinhören, beim Zuhören?
Ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht und auch ein Stück weit begeistert davon, wie offen und ehrlich Menschen, die dich gar nicht kennen, kannten davor, ja, dir gegenüber waren, wie freigebig mit sehr persönlichen Informationen sie auch waren. Und dass man wirklich auch gemerkt hat, dass in diesen Gesprächen eine Ebene gefunden wurde des gegenseitigen Respekts, des gegenseitigen Vertrauens, welche dann dafür gesorgt hat, dass das Gespräch eigentlich wie von selbst gelaufen ist.
Ja, das ist wirklich für mich auch immer noch ein krasses Ding, so dass man in fast jedem Gespräch kommst du drauf, irgendwie irgendwann passiert etwas, was du überhaupt nicht mit gerechnet hast. Ich bin ja sehr neugierig, ob uns das heute auch passiert, ne? Weil wir kennen es ja nun wirklich schon. Ich habe überlegt, wann wir unser erstes Gespräch haben oder in welcher Situation wir zum ersten Mal so ein bisschen mehr miteinander gesprochen haben. Das war ziemlich sicher an der FH damals, ne? Weißt du noch unser erstes Gespräch?
Tatsächlich kann ich mich an unser erstes Gespräch nicht erinnern. Ich kann mich aber daran erinnern, als ich dich das erste Mal gesehen habe.
Magst du davon berichten? Ich glaube, ich kenne die Geschichte.
Ja, du warst zu spät. Also so viel kann man, glaube ich, wie auch heute. Aber nein, also ich weiß einfach nur, ich saß im Hörsaal natürlich als gut erzogener Junge vom Land deutlich zu früh. Ich glaube, ich war einer der Ersten, der damals im Hörsaal saß.
Von wie viel Uhr reden wir denn hier eigentlich? Wann mussten wir da sein?
Das kann ich dir nicht mehr sagen, aber ich schätze mal, es wird so zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr gewesen sein.
Das ist schon krass.
Ja, ja. Und so nachdem so quasi die Hälfte quasi der Einführungsveranstaltung durch war, ging die Tür auf und eine Erscheinung betrat den Raum in Gestalt von Henrik. Und er hat nicht viel gesagt. Ich weiß nicht, ob's Moin oder irgendwas in diese Richtung war, aber einfach, es war sehr, die Ausstrahlung war unverwechselbar und mit der hast du dann Platz genommen und hast durchaus den weiteren Verlauf der Veranstaltung auf meine Aufmerksamkeit auf dich gezogen, weil ich mir gedacht habe, was ist denn das für einer?
Ja.
Und das war halt mein erster Eindruck. Und dementsprechend dürfte auch wahrscheinlich unser erstes Gespräch ein bisschen später stattgefunden haben.
Ja. Also, dass wir wirklich ein bisschen mit Verstand und so und uns Zeit genommen haben und ein bisschen tiefer gegangen sind, das hat ein bisschen gedauert, oder?
Ja, ich meine, man hat halt aufgrund der Anmutung, die du hattest, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn du jetzt jemand warst, der eigentlich, wie soll ich sagen, so aus gut bürgerlich im Hause kommt, konntest du mit dieser Erscheinung relativ wenig anfangen. Das war für dich, war das so irgendwie, ja, okay, das hatte schon so was so Großstadtmäßiges im Sinne von, ja, so künstlerisch angehaucht. Und ich glaube, dass man da vielleicht auch ein Stück weit, zurückhaltend war, weil man sich vielleicht auch, nicht auf diesem Level selber empfunden hat, weil man sich dachte, da ist jemand, der vielleicht tatsächlich schon, ein Schöngeist, der tatsächlich schon ein bisschen weiter ist vom Horizont her als man selber, der noch nicht viel gesehen hat und dementsprechend hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich überhaupt ein Gespräch jetzt anfangen soll und was jetzt der Sinn gewesen wäre von diesem Gespräch für beide von uns.
Ich glaube, ich erinnere mich noch, dass ich da war ich deutlich dünner als jetzt, ne? Jesus Christ.
Ja, ja.
Ja, Punkt. Ich erinnere mich noch, dass ich, glaube ich, ein Gilet anhatte und einen weißen Schal, so wie, wirklich wie so ein weiß ich nicht.
Das war für mich einfach so, du bist aus der Masse herausgestochen, nicht nur aufgrund des verspäteten Eintreffens, sondern auch aufgrund der Garderobe und natürlich auch aufgrund des Selbstbewusstseins, mit dem du dich schon frühzeitig zu Wort gemeldet hast. Ich meine, natürlich. Also du warst einer von denen, die tatsächlich in der Einführungsveranstaltung geredet haben.
Wirklich?
Ja, ja.
Oh je, das, ja, okay, na, das.
Ja, ja, also vor allem sogar kritisch.
Ah, na klar,
was? Und das war für mich eigentlich frech.
Das ist frech, ne?
Ja, habe ich mir gedacht, da sitzt so einer mit seinem weißen Schal und denkt sich, er weiß schon alles, warum studiert er dann? Dann soll er doch unterrichten, wenn er so klug ist. Ja, und
ich hatte, also der Grad an Selbstherrlichkeit, der war damals noch ausgeprägter, das kann man schon sagen, ne?
Ja, durchaus. Also du bist ja mittlerweile gut bürgerlicher, als du es damals warst.
Ja, das kann man schon sagen. Ja. Ein bisschen mehr Demut habe ich mir, glaube ich, angeeignet.
Ja, ja. Und auch den Schal hast du ersetzt.
Ja, durch heute ein Halstuch, ne?
Ja, genau.
Ich weiß noch nicht, irgendwie ist das mein Ding geworden.
Ja, ein gut bekleideter Hals. Das hat schon was fürs Publikum, auch wenn es dich nicht sieht, aber ich kann es beschreiben. Es ist ein rotes Halstuch mit weißen, weiß-schwarzen Ornamenten drauf.
Okay, du gibst mir die perfekte Überleitung. Ich weiß nämlich noch ziemlich genau, wann ich das erste Mal so richtig aufmerksam auf dich geworden bin.
Ach, tatsächlich?
Das war, also man muss jetzt vielleicht einmal kurz dazu sagen, wir haben Journalismus und PR studiert, ne? Also da musste viel gesabbelt und viel geschrieben und viel präsentiert werden und was nicht alles, ne? Und ich glaube, du zählst zu den Menschen, das habe ich dir vor gar nicht allzu langer Zeit auch schon mal gesagt, die, ich hätte jetzt fast gesagt, am gewähltesten sich ausdrücken, aber du sprichst schön. Und das ist ganz bemerkenswert. Das ist mir damals aufgefallen in irgendeiner, weiß ich nicht, was du da präsentiert hast, frag mich nicht. Aber es, dieser schmale Grat zwischen nicht so gestellste Scheiße, so was man auch kennt, vor allem im Bereich von JournalistInnen und PR-Leuten, so die sich ganz besonders wichtig nehmen und dann ganz besonders viele Nebensätze reinpacken und so eine Scheiße, das ist es nicht, sondern du machst dir wirklich Gedanken darüber, welche Worte du verwendest. Und das fand ich hoch bemerkenswert.
Ja, es freut mich, dass ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe. Ich war mir da ehrlicherweise nie so ganz sicher. Und ich muss sagen, ich bin es mir auch heute noch nicht. Also,
bei was bist du denn nie sicher?
Ja, im Sinne von, welche Art von Eindruck man hinterlässt.
Also du hinterlässt bei Leuten oder was?
Den ich hinterlasse, weil es einfach für einen selber immer schwer einschätzbar ist. Also wie auch du gefragt hast, ja, was hast du dir gedacht? So im Sinne von, ja, wie ist... Ich denke durchaus, dass Leute durch ihr Auftreten, durch das, wie sie sich geben, wie sie reden, eine gewisse Wirkung erzielen möchten, das auch durchaus intendiert tun, ja. wie du es auch beschrieben hast. Aber ob das auch tatsächlich immer so ankommt beim Publikum oder beim Gegenüber, das kannst du im Vorfeld halt nicht sagen. Und bei mir war halt über sehr lange Zeit die Frage, ob ich überhaupt irgendeine Wirkung erzielen kann, durch das, was ich tue jetzt da, vor allem in den Anfängen jetzt des Studiums. In meinen späteren Jahren natürlich ändert sich das, aber so ganz in der Anfangszeit, du wusstest nicht so wirklich, wie du mit der, ob du Resonanz bekommst, wie du mit dem umgehen sollst, wie du ankommst. Du bist sehr unsicher und dementsprechend, ja, wenn du da kein Feedback hast dazu, dann ist es halt wirklich schwierig, das auch zu überwinden.
Dieses Bewusstsein über die eigene Wirkung, das kommt ja auch meist oder ganz oft geht das einher mit dem, dass man für sich selbst so ein Bewusstsein entwickelt, also ein Gespür dafür bekommt, was einem wichtig ist im Leben, welche Werte man vertreten möchte und so weiter und so fort. Wo würdest du sagen, hat dieser Prozess bei dir begonnen? Oder wann?
Ich muss ehrlich sagen, das Thema Wirkung, wann ich mich wirklich damit angefangen habe zu beschäftigen, das war recht spät. Also das war tatsächlich, wann wird das gewesen sein? Also erst vor wenigen Jahren.
Okay.
Also vorher eigentlich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich... Ich kann dann noch sagen, wie meine Frau das gerne bezeichnet, aber ich bin jemand, wie soll ich es schön ausdrücken, mit einer Art Fremdaufmerksamkeitsaversion. Also am liebsten unsichtbar. Also das heißt, also ich bin jemand, der ungerne Aufmerksamkeit auf sich zieht, jetzt abgesehen natürlich von Menschen, die ich gut kenne, also da, wo ich mich auch sicher fühle, wo ich mich wohlfühle, da ist es kein Thema, aber das merkt man halt auch, dann auch, was ich dann beruflich gemacht habe, wo es halt auch darum ging, entsprechend in Erscheinung zu treten, auch vielleicht mal vorne zu stehen, auf die Bühne zu gehen, Leute zu begrüßen. Für mich fühlte sich das immer wie Schwerstarbeit an. Also das war für mich nie irgendwie etwas Natürliches, wo ich sage, also wenn man es von anderen eben kennt, wenn man sagt, so extrovertierte Persönlichkeiten, denen das quasi irgendwie in die Wiege gelegt zu sein scheint, die dann gerne auf andere zugehen und interagieren. Für mich war das eigentlich immer der schwerste Teil der Arbeit. Also nicht quasi die Vorbereitung, nicht die Nachbereitung, nicht das Event oder so an sich, sondern tatsächlich quasi dann mit Menschen zu interagieren und halt auch Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, weil das für mich viel Kraft gekostet hat. Mittlerweile geht's. Nur in der Anfangsphase war das so und dementsprechend habe ich mir über das Thema Wirkung deswegen keine Gedanken gemacht, weil ich einfach keine erzielen wollte. Also mir ging es eher darum, jeder hat immer gesagt, ja, mach dich sichtbar und geh dorthin und zeig dich und rede mit, keine Ahnung, wenn du die Gelegenheit hast, da kommt, keine Ahnung, der Landesabgeordnete XY und geh hin und rede und sag ihm und so weiter und stell dich vor. Und ich dachte mir nur, um Gottes Willen, warum soll ich das tun? Also das war für mich irgendwie, Hauptsache, geh du hin. Oder es finde irgendjemand. Hauptsache ist, ich komme nicht ansatzweise in sein Sichtfeld und bin genötigt zu irgendeiner aufgesetzten Interaktion, an der keiner der beiden Seiten ernstlich Interesse hat. Und dementsprechend habe ich mir über das Thema Wirkung eigentlich keine Gedanken gemacht, das stimmt nicht. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie ich generell es vermeiden kann. Wirkung.
Gar nicht erst auffallen.
Gar nicht das auffallen. Und weil ich vorher gesagt habe, wie meine Frau das bezeichnet, die nennt es, du versteckst dich hinter der zweiten Säule. Und das ist so, weil ihr das auffällt. Also sie hat das in mehreren Situationen wohl beobachtet, dass ich gar nicht so glücklich drüber bin, wenn ich irgendwie in Erscheinung treten muss. Ja. Und dass sogar es scheint dann so ein natürlicher Reflex zu sein, dass man sich auch ein Stück weit zurückzieht und wie soll ich sagen, auch physisch offenbar zurückzieht. Und das scheint auch aufzufallen im Sinne von, komm halt her und stelle ich dich so an, so, wo ich dann sage, ja, okay. Ich weiß zwar, dass das so eine natürliche Reaktion von mir ist und man kommt dann auch drüber, aber das ist schon etwas, wo ich sage, weil es ist besser geworden, aber das ist etwas, was mich schon sehr, sehr lange eben begleitet hat, dass ich mich mit dem gar nicht befassen wollte, weil ich gehofft habe, es geht auch irgendwie ohne. So im Sinne von, ja, man macht seine Arbeit, man macht das, was man gerne tut und das sollte ja ausreichend sein. Man muss nicht die ganze Zeit irgendwo vorne stehen und keine Ahnung, den und jenen erzählen, aber so funktioniert halt unsere Aufmerksamkeitsökonomie, vor allem in der heutigen Zeit leider nicht und dementsprechend muss man dann halt auch, wenn man nicht so das gerne macht, mitunter über den Schatten springen und sich dem aussetzen.
Jetzt ist das natürlich also ich empfinde es definitiv so echt eine Pest in diesem Kommunikationsbereich, wenn man, oder Medien, Kommunikationsbereich, Journalismus, PR, was weiß ich was alles, dass man ständig irgendwie das Gefühl hat, man muss mit irgendwelchen Menschen netzwerken, Smalltalken, was weiß ich, was Kontaktdaten austauschen, Kooperation anbahnen. Das ist also für mich ist das auch eine Pest. Also einfach nur for the sake of it, dass man irgendwie netzwerkt, finde ich das schrecklich, absolut schrecklich. Und wenn es irgendwie was gibt, wo ich das Gefühl habe, ich habe wirklich Bock, mit der Person zu sprechen, dann mache ich das. Ne? Aber ansonsten dieses ganze Netzwerk, das war mir damals schon ein Hass, dann habe ich es eher vielleicht als Provokation auch gemacht und gedacht, so jetzt trittst du dem extra noch mal ein bisschen zu nah, wer auch immer da gerade wichtig ist. Wir hatten damals eine sehr schräge Situation mit dem, ist der immer noch Chefredakteur von der Kleinen, der Patterer? Damals war er das, ne?
Also ich muss sagen, ich habe das tatsächlich in den letzten, ja, ich meine, ist ja gut, dass du das sagst, weil ich meine, wir haben beide Journalismus und Public Relations studiert und das war ja damals so quasi unsere Welt. Also wir haben uns im Detail damit befasst, wer wo jetzt an der Spitze ist, der Medienhäuser, wer wo was schreibt, wer entsprechend einen guten Eindruck macht mit seinen Texten, auch mit Auftritt zum Beispiel im Fernsehen, Radiojournalismus. Aber das habe ich irgendwie in den letzten Jahren komplett aus den Augen verloren. Also nicht, dass man sagt, man konsumiert weniger Medien. Also ich würde nicht sagen, dass das der Fall ist. Aber trotzdem, du verfolgst, wenn du jetzt nicht unmittelbar mehr in der Medienbranche tätig bist, die Entwicklungen dort sicher nicht mehr mit der Aufmerksamkeit, mit der du es vielleicht früher oder sicher sogar früher verfolgt hast.
Ist eine Blase, ne? Am Ende des Tages. Also ich habe für mich auch erst relativ spät entdeckt, so dass ich einen unheimlichen Drang hatte, irgendwie wichtig zu sein, berühmt zu sein im Ganzen, weiß ich nicht, dass Leute mein Shit lesen, hören, was weiß ich was alles, also so einen wirklichen Druck, so ich muss hier irgendwie was ganz Besonderes und was ganz Berühmtes sein und ich habe das Gefühl, das spielt natürlich auch eine Rolle, wo Menschen, weiß ich nicht, so sendungsbewusst sind, nennen wir es mal so, ganz lieb. Hat das für dich damals eine Rolle gespielt, dass du irgendwie etwas Besonderes, etwas Wichtiges, besonders erfolgreich oder scheinend sein wolltest in dem Ganzen?
Ehrlicherweise nicht. Für mich war es, und das sehe ich ja als das verbindende Element, weswegen wir hier heute sitzen, für mich war es einfach ehrliche Neugier, die Welt, die Zusammenhänge zu verstehen, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ihre Geschichten zu hören und zu versuchen, Menschen nicht nur zu informieren, sondern vielleicht auch ein Stück weit auch zu unterhalten, durch die Arbeit, aber jetzt nicht ich als Person, ich als Mario, der sagt, okay, ich stehe jetzt da und ich versuche quasi eine Show abzuziehen und mache das halt eben und nutze das als Mittel zum Zweck, sondern eigentlich ich wollte immer den anderen die Bühne geben. Für mich war so, sie zu unterstützen dabei, dass ihre Geschichten gehört werden, dass, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass man den Dingen wirklich auf den Grund geht und das auch nach außen kehrt. Weil das leider viel zu selten passiert, auch vor allem in der heutigen Zeit, dass man den Dingen noch auf den Grund geht. Das ist alles sehr, sehr oberflächlich. Man muss sich selber an der eigenen Nase nehmen. Man investiert bei weitem nicht mehr die Zeit, die man vielleicht, die ich vor 15, 20 Jahren investiert habe, um gewissen Dingen auf den Grund zu gehen, mache ich heute nicht mehr. Aber ich find's schade, weil das ist eigentlich das, was den Beruf des Journalisten, der Journalistin so spannend macht, genau das zu können. Genau das, und deswegen finde ich es auch toll, dass du dieses Format mit dieser Podcast-Serie aufgesetzt hast, weil das geht eigentlich ja genau in diese Richtung, dass man eben versucht, herauszufinden, ehrlich, was geht vor in den Menschen und ihre Geschichten erzählen zu lassen.
Jetzt muss ich ganz aufrichtig sagen, also wenn andere Menschen oder viele andere Menschen, die ich vielleicht nicht so gut kenne wie dich, mir sagen würden, die aus dieser Medienbranche kommen, mir sagen würden, mir ist wichtig, dass man den Ding auf den Grund geht, ich möchte anderen eine Bühne bieten, dann würde ich sagen, jo ey, zwinker, zwinker, kicher, kicher, na sicher, hört sich gut an. Das Ding ist, ich glaub dir das zu 100%, weil ich dich ja in so vielen Situationen erleben durfte, wo entweder wir wirklich Dinge auf den Grund gegangen sind, ich weiß nicht, teilweise stundenlang über Dinge philosophiert und in die Tiefe reingegangen, also wirklich mit einer gewissen, mit fast schon einem Brachialität, sondern wir wollten, wir konnten diskutieren wie die Wilden, nicht wahr? Bis in die Tiefe. Und aber was du auch gerade gesagt hast, du hast mir auch gegenüber total viele, auch unangenehme Dinge angesprochen. Also was du wahrnimmst an mir oder was du, weiß ich nicht, an dir oder an der Welt als solche wahrgenommen hast. Und das ist eine der Sachen, die ich wirklich, also die bei mir total resoniert, auch unangenehme Dinge ansprechen zu können, ohne dem Gegenüber dabei einfach nur in die Fresse hauen zu wollen oder irgendeine Absicht zu verfolgen, dass sich da was verändert. Das ist schon bemerkenswert. Das hast du dir erhalten, oder?
Ich würde schon sagen, ja. Also ich würde sagen, meine Werthaltung ist unverändert. Es gibt Dinge, die mir unglaublich wichtig sind. Das eine ist Transparenz. Mhm. Ich halte nichts davon, Dinge zu verschweigen. Ich bin jemand, der Meinung ist, man muss teilweise den Finger in die Wunde legen. Auch wenn auf die Gefahr hin, dass man vielleicht keinen unmittelbaren Vorteil oder sogar einen Nachteil daraus hat, weil es das Richtige ist. Und ich glaube, das hat mich damals auch zum Journalismus gebracht. Man hat es früher oft so bezeichnet, wahrscheinlich bezeichnet man es nach wie vor so, die vierte Gewalt im Staat, die Medien, der Journalismus. Er hat eine Kontrollaufgabe, er hat die Funktion, den allen Institutionen auf die Finger zu schauen und den Menschen reinen Wein einzuschenken. Das ist die Aufgabe des Journalismus. Und ich glaube, dass er das sehr, sehr lange sehr, sehr gut gemacht hat. Und ich glaube, dass das punktuell nach wie vor sehr gut funktioniert. Ich glaube allerdings auch, dass es in den letzten Jahren durchaus aufgrund von Entwicklungen im Bereich der sozialen Medien, Internet allgemein, Apps und so weiter, eine grundlegende Verschiebung gegeben hat, dieser Macht, also ein Stück weit sogar eine Entwertung dieser Macht, weil immer weniger es sich überhaupt leisten können, das zu tun, was ihre Aufgabe ist, weil halt eben immer weniger, wie soll ich sagen, Geld reinfließt in dieses System.
Ja.
Und auf der anderen Seite einfach das Sensationalisieren und Skandalisieren, was wir ja auch damals in unserem Studium schon sehr intensiv besprochen haben, mittlerweile das Einzige ist, was noch wahrgenommen wird.
Ja.
Also die Nüchtern, ich meine, wir haben das in diversen Krisen in den letzten Jahren gesehen, dass quasi jeder, der irgendwelchen Unkenrufe und höchst emotionalisierende Inhalte verbreitet hat, der hat sofort Aufmerksamkeit bekommen und dem sind alle beigesprungen. Und es ist unfassbar aufwendig und ungedankt, die Wahrheit auszusprechen. Und weil die ist halt teilweise einfach nüchtern und fad.
Und woher kommt denn dieser Antrieb in dir? Ich habe Annahmen darüber, aber ich glaube, ich habe dich das einfach noch nie gefragt. Woher kommt dieser Antrieb, den Dingen so auf den Grund zu gehen, sie beim Namen zu nennen, vielleicht auch unangenehme Dinge auszusprechen? Woher kommt das? Das ist ja nicht einfach so entstanden, weil er die Welt angeguckt hat und gesagt hat, das braucht's.
Ich glaube, ich war seit jeher ein Stück weit ein Gerechtigkeitsfanatiker. Mhm. Ich glaube, das habe ich auch wahrscheinlich zum Teil von der Familie mitbekommen, aber einfach so, ich hatte ja auch als Kind, Jugendlicher und so weiter, habe ich schon festgestellt, ich war ein wenig rebellisch, schon durchaus, mag man kaum sich vorstellen bei mir, jemand, der nicht gerne in Erscheinung tritt und trotzdem rebellisch ist.
Das heißt, wogegen hast du rebelliert?
Ja, also gegen das System generell. Also für mich war so das Thema, diese Systeme, ich dachte damals, ich bin klüger als der Rest der Welt. Also das, ich glaube, dass das etwas ist, was viele junge Menschen haben, so quasi diesen Hang zur Selbstüberschätzung und zu glauben, ja, okay, ich habe ein bisschen was gelesen, ein bisschen was gehört und das ist jetzt meine Weltanschauung und die ist so viel überlegen gegenüber allen anderen, dass ich es mir anmaßen kann, ihnen zu sagen, wie alles funktioniert.
Ja.
Und
ich glaube, ich habe das auch jetzt noch in vielerlei
Hinsicht. Ich glaube, ein bisschen rebellisch zu sein schadet nicht. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das irgendwie so weit gegangen wäre, zu sagen, dass man quasi sich als Aktivist oder so bezeichnen könnte, sondern das war halt einfach ja im kleinen Rahmen, im geschützten Rahmen natürlich, dass man halt unpopuläre Ansichten hatte. Ich meine, das habe ich nach wie vor, aber jetzt ist es genau andersrum. Nur das Thema ist, du wirst trotzdem klüger im Laufe der Zeit. Und für mich war einfach trotzdem immer das zentrale Motiv eben Gerechtigkeit.
Ja.
So im Sinne von, was ich nie mochte, war Ungerechtigkeit, dass jemand ungerechtfertigt zu etwas kommt oder sich einen Vorteil verschafft. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch letztendlich beim Journalismus gelandet, weil es mir einfach wichtig war, das auch aufzuzeigen. Zu sagen, ich habe vielleicht jetzt nicht die Macht, die Dinge zu ändern, aber ich kann sie benennen. Ich kann Menschen darauf hinweisen und so ist es.
Und aber auf welche Ungerechtigkeiten, da mag ich nochmal nachfragen, auf welche Ungerechtigkeiten oder was hast du da erlebt, dass du gemerkt hast, da schlägt bei dir irgendwie, weiß ich nicht, dein Widerstand aus oder sowas. Welche Ungerechtigkeiten sind dir da begegnet oder was hast du erlebt?
Ja, also ich kann es dir jetzt nicht mehr im Detail sagen, muss ich ganz offen sagen, aber Ungerechtigkeit im Sinne von vielleicht ungerecht auch aus moralischer Sicht.
Mhm.
Ungerecht. Was ist ungerecht? Ich meine, das ist immer eine Definitionsfrage.
Ja.
Vor allem in dem Kontext. Nur für mich ist einfach ungerecht, wenn ich sage, dass Menschen an der Nase rumgeführt werden, dass Menschen Dinge versprochen werden, die dann nicht eingehalten werden, wo halt dann es Profiteure gibt. Also da sind wir, glaube ich, eh schon auf der übergeordneten Ebene, ja, wo du sagst, ja, okay. Und dann gibt es halt jemanden, der kann sich's richten und der tut das dann. Und mir war das immer ein Dorn im Auge, weil ich gesagt habe, nein, das kann so nicht sein. Und ich habe das damals zum Beispiel im Journalismusstudium festgestellt. Da ist mir eine Situation noch sehr klar in Erinnerung geblieben, die ich wirklich noch... Die lässt mich irgendwie nicht so los, auch wenn es jetzt nichts Bahnbrechendes war. Aber es war so eine Situation, wo ich quasi damals nach dem Bundesheer, also als ich aufs Studium gewartet habe, habe ich so Besuch bekommen von einem ehemaligen Schulkollegen, der hat damals für irgend so eine schwindlige Finanzfirma gearbeitet, die halt so irgendwelche Lebensversicherungen den Leuten andrehen. Und ist bei mir natürlich auch erfolgreich gewesen, weil er hatte einen Anzug an und...
Wirklich?
Ja, ja, also es war jetzt nicht, weiß Gott, was für ein Schaden, nur im Sinne von, ich war halt damals der festen Überzeugung, da ist was dahinter. Und ich bin aber dann recht schnell draufgekommen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, nicht, dass vielleicht, was jetzt das Thema Produkte anbelangt, dass das vielleicht irgendwie, fragwürdig sein könnte, sondern im Sinne von, wie Leute versuchen, Personen davon zu überzeugen, zu diesen Produkten zu kommen oder diese Produkte abzuschließen. Und ich habe dann eben für mich das als Auftrag gesehen, da ein bisschen nachzuspüren. Und habe dann, damals weiß ich noch, das war meine Radio-Journalismus-Übung, habe dann eben Interviews geführt mit den leitenden Verkäufern. Ich kannte die ja, habe mich mit denen zusammengesetzt und habe sie halt kritisch befragt.
Mhm.
Und bin dann halt draufgekommen, wie das System funktioniert. Und habe halt dann dieses System aufgedeckt. Ich meine, wahrscheinlich haben das vor mir schon 50 andere oder 50.000 andere gemacht. Aber für mich persönlich war es einfach, auch wenn es wahrscheinlich, abgesehen von meinem Professor und meiner Mutter, niemand gehört hat, diese Reportage, es war für mich dennoch ein gutes Gefühl. Denn ich hatte das Gefühl, dass ich die Wahrheit herausgefunden und dargelegt habe, transparent gemacht habe. Und was die Leute damit machen, liegt ja eh ohnehin bei ihnen. Und wenn jemand das trotzdem gern machen möchte, soll er das tun.
Ja.
Weil ich kann ja nicht beurteilen, was da tatsächlich dahinter steckt. Nur die Art und Weise, wie das an den Mann, an die Frau gebracht wurde, war mir zuwider.
Ja.
Denn es war eine Täuschung.
Ja.
Es war ein Vorspiegeln falscher Tatsachen und ich empfand es als Antrieb, dem auf den Grund zu gehen und es entsprechend minutiös darzulegen, wie dieses System funktioniert. Und das, glaube ich, zeigt recht gut, was meine Werthaltung ist.
Ist auch definitiv eine der Sachen, die zu denen gehört, die mich total mit dir verbinden. Also dieses, wo ich das Gefühl habe, Menschen, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht so sehr wehren können, ausgenutzt werden etc. pp., da knallt bei mir eine Sicherung durch. Das ist fast immer so.
Ja.
Und für mich erlebe ich dann auch ganz oft, dass wenn bei mir diese Gerechtigkeitssicherung oder Ungerechtigkeitssicherung fliegt im Gehirnskasten, dass ich mich ganz oft noch immer noch schwer irgendwie einbekomme oder einfangen kann. Also das sind eine der wenigen Sachen, wo ich auch wirklich grantig und garstig werde. So. Und gegenüber, weiß ich nicht, so relativ Wurst, wer das ist. Das kann im beruflichen Kontext sein, privat, wo auch immer, wo ich das merke, da kann ich schon echt aus der Haut fahren. Und das hat mir nicht immer gut getan. Also weder mir noch der Situation oder wem auch immer. Fällt dir das leicht oder erlebst du es ähnlich, dass du dann da schwer rauskommst, wenn du einmal in dem Tunnel bist? Geht es dir immer noch so?
Also ich glaube, es war bei mir sehr, sehr schlimm in der Corona-Zeit.
Okay.
Ich glaube, das da definitiv. Also da hatte ich schon einen, aber wahrscheinlich auch aufgrund von Isolation und Ausnahmezustand und so weiter, einen sehr, sehr ausgeprägten Hang dazu, mich aufzuregen.
Ja. Yeah.
Und wie soll ich sagen, alle, die irgendwie, in meinen Augen Dummes taten, entsprechend auch dafür zur Rede zu stellen und zu versuchen, sie zu bekehren.
Auf wen warst du da, grantig oder garstig?
Ja, also wahrscheinlich die meiste Zeit wahrscheinlich auf irgendwelche Bots, wie sich dann herausgestellt hat. Aber das war ja damals auch so ein Learning, wo du dir dann nur dachtest, irgendwie, das wird am Anfang, ja, war das noch so eine Randerscheinung, aber das ist dann immer irgendwie heftiger geworden und du hast dann irgendwie gemerkt, da stimmt was nicht. Du hast irgendwie gemerkt, da passiert etwas, das so eine eigene Dynamik entwickelt und du konntest es aber noch nicht so recht einordnen.
Aber was meinst du genau mit, welche Dynamik meinst du genau?
Na, im Sinne von dieses Provozieren. Im Sinne von, wo du denkst, das würde ich unter normalen Umständen, würde ich mich hier auf gar keine Diskussion einlassen. Es wäre mir gar nicht die Zeit und gar nicht die Energie wert, hier so viel, Überzeugungsarbeit zu betreiben und das auch am Laufen zu halten.
Sag mal ein Beispiel.
Ja, wenn du halt dann zum Beispiel so Grundsatzthemen hattest, wenn du jetzt sagst, okay, du nimmst, schützt dich die Impfung zum Beispiel.
Mhm.
Das war ja der Klassiker, so im Sinne von, wo man dann sagt, ja, okay, ja, man hat sie entwickelt dafür, dass sie schützt und es gibt ja gute Belege und so weiter. Und dann hast du halt schon immer wieder bekommen irgendwelche Meldungen, ja, das ist alles Blödsinn und du wirst vergiftet und was weiß ich nicht was.
Mhm.
Und ich habe mich ehrlicherweise gefragt, wo kommt das her? Wer hat da ein Interesse daran? Also die Leute irgendwie in ihr Verderben.
Du hast die Verschwörung hinter der Verschwörung gesucht.
Ja, nein, ich hab wirklich versucht herauszufinden, wer hat was davon.
Mhm.
Weil für mich war das irgendwie absurd. Ich erinnere mich, wir waren da einmal in der Therme, das war, das schon ein bisschen am Abklingen war.
Mhm.
Und da war jemand tatsächlich und der kam dann, der war so eigentlich ein ganz netter Typ. Und der kam halt her und es war nach der Sauna, stand man halt zusammen zum Auskühlen ein wenig und dann fängt er halt an, plötzlich ohne Not dieses Thema. Mhm. Und ich war da sehr sensibel und dann habe ich halt gesagt, ja, wie er gesagt hat, jetzt dürfen wir ja endlich wieder raus sozusagen. Habe ich gesagt, ja genau, und jetzt sind wir froh, dass wir das dürfen und wir genießen das und genau. Und aber irgendwie wusste ich, das wird nicht dabei bleiben. Mhm. Ich wusste, da wird noch was kommen und so war es dann auch. Und dann war halt zwei oder dreimal ist dann schon quasi die eigene Anschauung offen mir zugetragen worden, weil ich dann gesagt habe, nein, ich habe nicht nachgefragt. Ich habe mehrfach auch versucht, das Gespräch an dieser Stelle zu beenden, wo ich gesagt habe, ja, du passt schon, wir gehen jetzt weiter. Aber diese Person, die hatte dann einfach dieses Bedürfnis, das jetzt loszuwerden. Und diese Person wollte das auch einfordern, dass man quasi ihr zustimmt.
Ja.
Dass sie sich bestätigt sieht in ihrem Irrglauben. Und dann war halt dann die Sache, wo ich dann gesagt habe, du, bei aller Liebe, das ist Blödsinn. Und ich möchte ehrlicherweise nicht mehr darüber reden. Und dann war es schon ein bisschen aggressiv, das Ganze. Und dann, ja, und das Thema Bevölkerungsaustausch war, oder nicht Austausch, sondern im Sinne von, ja, man versucht ja die Leute, die Bevölkerung zu reduzieren. Das war ja dann
diese Bill Gates-Nummer da.
Der ja, Bevölkerungsreduktion und so weiter. Ja, und aus diesem Grund gibt es die Impfung, weil man will die Bevölkerung reduzieren. Und dann habe ich ihm halt einmal gesagt, du, bei aller Liebe, die Einzigen, die sich diese Impfung leisten können, sind wahrscheinlich Nordamerikaner und Europäer und die machen nicht einmal 10% der Weltbevölkerung aus. Das heißt, wenn du wirklich die Weltbevölkerung reduzieren willst, hättest du Afrika, Asien oder was auch immer fluten müssen mit diesen Impfungen, was ja nicht passiert ist.
Und?
Ja, blöd geschaut. Ja, habe ich gesagt, außerdem in Europa und Nordamerika erledigt das ja die Biologie. Und weil wenn man sich die Demografie anschaut, dann sind wir eh ohnehin am exponiertesten, dass es uns trifft. Und das waren halt dann so die Dinge, wo du gesagt hast, also da hat es mich schon geärgert. Das muss ich schon sagen, wo ich mir gedacht habe, ja, du versuchst halt da eben entsprechend einen Beitrag, einen konstruktiven Beitrag zu leisten, zu schützen. Eben genau da solche Menschen, die am ehesten, wie soll ich sagen, dem zu Opfer fallen, dass du sie unterstützt. Und dann kriegst du sowas zu hören. Und dann habe ich nur gedacht, wirklich, was ist dein Motiv? Was bringt dich dazu?
Mhm.
Und das war für mich dann irgendwie so der Punkt, wo ich für mich selber festgestellt habe, ich will das nicht mehr. Ich will mich mit dem nicht mehr auseinandersetzen und jeder soll glauben, was er glauben will. Das tun sie ja ohnehin. Es bringt absolut nichts. Es bringt nichts, irgendjemanden zu versuchen, zu bekehren, zu belehren. Es bringt nichts. Die Leute haben ihre Ansicht, die Leute wollen diese Ansicht auch haben und sie werden alles tun, um diese Ansicht zu verteidigen, weil das Wachstum erfolgt in der Stille. Das erfolgt dann nicht in der konfrontativen Situation. Das erfolgt vielleicht, wenn man dann zu Hause sitzt und sich dann am Nachmittag, wenn man auf dem Sofa sitzt, mit einer Tasse Kaffee oder darüber nachdenkt, vielleicht ist das ja doch nicht so blöd. Da kann das funktionieren, aber sicher niemals in einer Diskussion, in einem Streitgespräch, das wird nicht funktionieren. Und das ist wirklich in dieser Zeit sehr häufig eskaliert. Und weil ich einfach diese Werthaltung hatte, wo ich gesagt habe, man muss sich um die kümmern, die selber nicht können. Man muss sich um die Schwachen, um die Alten, die was dann am ersten dem zum Opfer fallen. Man muss auf die schauen. Und dann muss man halt als junger, gesunder Mensch entsprechend auch sagen, okay, ich stehe auf und mache das jetzt. Weil im Endeffekt, es kostet mich ja nichts, außer dass ich halt eben dorthin fahre und mir das hole. Und und im Endeffekt, man hat eh gesehen, also alle diese großartigen, fürchterlichen Horrorgeschichten, die sie erzählt haben, was davon ist tatsächlich eingetreten? Nix. Und aber damals, ja, die Angst. Und deswegen muss ich ganz offen sagen, also ich habe für mich damals entschieden, mich über das nicht mehr aufzuregen. Ich habe einfach entschieden, mich über das nicht mehr aufzuregen, weil es nichts bringt.
Heißt das, wenn du jetzt mit Menschen zu tun hast, die irgendetwas von sich geben, was nun mal an diesem Gerechtigkeitsbaum rüttelt oder an diesem Wahrheitsbaum rüttelt, schaust du weg oder gehst du das, sagst du, nee, schönen Tag noch? Oder?
es kommt für mich immer drauf an, auf die Situation. Mhm. Also ich meine, wenn mich jetzt jemand persönlich angreifen würde und, wie soll ich sagen, versuchen würde, auf meine Kosten sich zu profilieren, würde ich das natürlich nicht unwidersprochen stehen lassen. Mhm. Aber ich würde mich jetzt niemals proaktiv einschalten. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das ein paar Mal gehabt. Ich habe Diskussionen miterlebt, die ja teilweise gegen Themen waren, die oder über Themen waren, wo ich komplett anderer Meinung bin. Aber ich habe ehrlicherweise jetzt nicht das Bedürfnis, mich umzudrehen und ihnen quasi den Kopf zurechtzurücken und zu sagen, ja, das ist ja alles ein Blödsinn oder so weiter. Zeig mir mal, wo du das her hast, sondern im Sinne von dann red. So, dann red, aber red mich nicht an. Und wenn du mich anredest, dann kriegst du meine Meinung dazu zu hören und Punkt. Und ob dir das passt oder nicht, weil das, du änderst ja deine Meinung auch nicht. Von dem her, wieso sollte ich mich von deinem Gequatsche beeindrucken lassen? Aber das ist eigentlich ja genau, wie sie sagen, irgendwie das Gegenteil von dem, was du ja versuchst, nämlich quasi die Leute zusammenzubringen, auch vielleicht aus unterschiedlichsten Bereichen, mit unterschiedlichsten Meinungen und dieses Gespräch zu führen. Und ich glaube, dass es eine Möglichkeit durchaus geben kann. Und das, ich sehe es auch, ich erlebe es auch in der Arbeit zum Beispiel, wenn Leute komplett unterschiedliche politische Ansichten haben als ich. Ja, die Zusammenarbeit, die funktioniert, solange du gewisse Regeln einhältst. Und die sind einfach, Politik hat nichts in der Arbeit verloren. Und das sage ich dann auch ganz offen, das kannst du zu Hause, das kannst du am Stammtisch sagen, aber in der Arbeit hat das nichts verloren. Das ist ein Thema für die Freizeit. Das
ich habe ja damals, also während Corona, auch immer wieder, klar, war ich solchen Gesprächen auch ausgesetzt und auch solche Situationen, ich habe auch solche Situationen erlebt, wie du sie beschreibst, also einfach random angesprochen werden oder vielleicht sogar angeblökt werden wegen und ich weiß nicht, ob mir das da besonders aufgefallen ist. Auf jeden Fall merke ich, dass ich mich seitdem anders verhalte in solchen Situationen, wo ich einerseits in vielen Situationen mich auch gar nicht ausgestattet fühle mit den Argumenten oder Fakten, die das in irgendeiner Art und Weise entkräften könnten. Und andererseits ich sehr der Meinung bin, dass bei so einem hitzigen Start, dass da jetzt nicht Argumente oder Fakten das sind, was das Gegenüber in irgendeiner Art und Weise überzeugt. Ne? Und ich habe, wenn ich sowas merke, habe ich mir, glaube ich, damals, ich weiß nicht, ob das da war oder schon davor, aber ich habe mir versucht, oder ich habe das gemerkt, dass ich das mache, dass ich nachfrage, wie es der Person geht. Und das klingt total schräg. Ja, also weiß ich, da komme ich mir dann wirklich an und sage, überhört irgendwas, was du gerade gesagt hast. So, und, ja, weil das ist ja, die wollen sich alle totimpfen. Darauf die erste, oder eine der ersten Fragen ist, erstmal wahrnehmen, oder eine der ersten Fragen ist, wie geht's dir gerade so? Das hat schon mal irgendwie was Irritierendes. Aber ich meine das aufrichtig in dem Moment, weil die Frage stelle ich mir genauso wie du. Wie kommt jemand darauf, also wie kommt jemand zu so einer Emotion, zu so einer Überzeugung, die so intensiv ist, so brachial ist? Und auf dem Weg, manchmal gelingt das. Manchmal gelingt das, dass die Leute dann was sagen. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einer Frau, das ist genauso gestartet, mit irgendwie, irgendwer tötet wen und weiß nicht, Corona und hier alles großer Plan und so. Und ich habe relativ entspannt, aber auch penetrant nachgefragt, ich wollte ja eigentlich wissen, wie es dir gerade geht. Also was läuft gerade bei dir so? Ne? Ich weiß, auf der Welt ist eine Menge los, aber was geht gerade bei dir ab? Und irgendwann hat sie gesagt, ja, und das mit meiner Tochter ist auch nicht okay. So, was ist mit deiner Tochter? Was ist mit deiner nicht okay? Ja, die war jetzt in der Bäckerei, da hat sie eine Lehrstelle gehabt und jetzt darf sie da nicht mehr hin. So, warum darf die da nicht mehr hin? Ja, weil die nicht geimpft ist. Ich sag, okay, krass. Also deine Tochter hat jetzt die Lehrstellenabsage bekommen, weil sie nicht geimpft gewesen ist und jetzt bist, also das macht dich wütend. Ich sag, ja, natürlich macht mich das wütend. Und dann ist sie sofort weiter. Aber in dem Moment, als sie das gesagt hat, hatte ich so einen Mini-Moment von I get you. Ich habe vielleicht eine Idee, wo es herkommt. Weil dass die angepisst ist und frustriert ist und traurig ist oder was auch immer, dass ihre Tochter aufgrund der Tatsache, dass sie nicht geimpft worden ist oder nicht geimpft gewesen ist, die Lehrstelle verliert, I get it. Dann hätte man jetzt vielleicht noch sagen können, vielleicht hättest du auch als Mutter anders reagieren können und dir vielleicht was anderes, naja, geschenkt. Aber dieser kurze Moment von, in dem Moment spüre ich dich. Weil klar, ich habe kein Kind, aber ich kann mir vorstellen, dass es scheiße ist, wenn das Kind die Lehrstelle verliert, aus welchem Grund auch immer. Und das ist so ein Mini-Moment an Verbindung. So mini, mini, mini. Und das ist schon schweinegeil. Ey, wenn das gelingt, ist schon schweinegeil.
Ja, ich möchte, was dieses Beispiel anbelangt, gerne den Begriff eines Stellvertreterkriegs bemühen. Und zwar insofern, als dass ich habe ein interessantes Buch angefangen zu lesen von einem Bekannten von mir, der jetzt unter die Autoren gegangen ist. Und der kommt aus dem Coaching, aus der Beratung. Und der hat auch über das Thema Krisen geschrieben eben. Und es hat eine Zeit gedauert, aber im weiteren Verlauf des Buches ist es dann auf eine klare Message raus, auf eine klare Nachricht rausgelaufen. Und die finde ich eigentlich sehr stark, weil ich es gut finde. Ich glaube, jeder spürt oder viele spüren es, viele bemerken es im Alltag, aber niemand thematisiert es so explizit.
Was sondern denn?
Das ist so dieses, ich schiebe viele Dinge vor.
Mhm.
Das heißt, ich bin mit irgendwas unzufrieden, kann es oder will es allerdings nicht benennen und suche mir deswegen irgendetwas anderes, über das ich diese Emotion rauslassen kann.
Mhm.
Und
das nennt er Stellvertreter.
Nein. Ich habe das jetzt so. Als so im Sinne von, weil ich kämpfe eigentlich für etwas, was mir gar nichts bedeutet, was mir komplett unwichtig ist, weil ich schieb's vor. Ich schiebe etwas vor und ich gebe vor, dass das ist, was mich tatsächlich bewegt, wobei es doch was komplett anderes ist in Wahrheit.
Mhm.
Wo ich sage, okay, man kennt es. Wahrscheinlich in Unternehmen, in großen Unternehmen, wo halt Politik immer mehr Bedeutung hat, da siehst du halt diese ganzen Fassaden, die dann halt eben entstehen, wo du dann sagst, ja, okay, da werden in Meetings über Dinge gesprochen, die eigentlich gar nichts mit dem Kernproblem zu tun haben, wo da wird wieder um den großen Brei, heißen Brei herumgeredet, da werden irgendwelche Lösungen entwickelt oder Dokumente und Präsentationen und was ich wird da erstellt und da hast du dann irgendwie ein Konvolut von Wissen, was keiner verarbeiten kann, weil es eigentlich gar nicht dein Bereich ist. Aber das Thema liegt ganz woanders.
Ja.
Das Thema liegt ganz woanders und das ist für mich so das, wo ich auch drauf gekommen bin, so dieses Thema, wie du sagst, wie geht's dir? Dieses Dranbleiben, dieses Nachspüren, so im Sinne von, ja, ich merke, du bist wütend.
Mhm.
Und ich glaube aber, da steckt mehr dahinter. Wir hatten selber, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren so eine Situation, als du noch in einem anderen Unternehmen gearbeitet hast, wo quasi ein Streit ausbrach, der eine Intensität erreicht hat in einer Kürze, wo ich mir nur gedacht habe, um Gottes Willen, als Außenstehender war absolut nicht nachvollziehbar, wie das, was da inhaltlich ausgetauscht wurde, derart heftige Reaktionen und Emotionen hervorrufen konnte.
Ja.
Man sitzt da irgendwie als Beobachter, weil du steckst da nicht drin. Niemand ist im Kopf des anderen zu Hause. Und dementsprechend war für mich die Sache, da muss was anderes sein.
Mhm.
Es ist, ihr redet über das und es kann durchaus sein, dass das etwas ist, was euch stört. Aber ich glaube nicht, dass das des Pudels Kern ist. Ich glaube, da ist was anderes.
Mhm.
Das muss was anderes sein, weil das alleine kann euch doch nicht wirklich dermaßen in Rage bringen, dass ihr euch fast an den Kragen geht. Oder du sagst, selber als Gerechtigkeitsfanatiker und so weiter, war das dann für dich schwer zu verstehen. Und das war für mich auch, wo ich dann nur gedacht habe, und wir sind ja dann drauf gekommen, was das Thema war.
Ja.
Und ich erinnere mich, dass danach irgendwie der Druck draußen war.
Ja.
Weil es ausgesprochen wurde.
Ja.
Und ich glaube auch, dass viele dieser harten, dieser heftigen Reaktionen, die es zum Beispiel in der Corona-Zeit gab oder auch danach mit dem Ukraine-Krieg oder, keine Ahnung, Krieg jetzt im Nahen Osten und so weiter, dass viele Menschen dies einfach nur vorschieben, weil sie Angst haben und sie sich irgendwie Bestätigung, Sicherheit holen möchten und nicht sich trauen, wirklich auszusprechen, zu sagen, ich habe Angst. Ich habe einfach nur Angst. Und weil es ist was anderes zu sagen, die Regierung will mich vergiften mit einer Impfung, als zu sagen, ich habe Angst, dass ich womöglich gesundheitliche Schäden davontragen könnte. Denn das eine ist bei mir. Das bedeutet, ich müsste zugeben können, dass ich Angst habe. Aber dadurch wirke ich schwach. Und wenn meine Fassade eben sagt, ja, du musst stark sein, dann werde ich einfach diese Unsicherheit, diese Angst, die ich habe, die werde ich dann als Wut nach außen tragen und quasi alles Mögliche versuchen, damit ja keiner denkt, der hat Angst.
Hm.
Und ich glaube, dass das, deswegen meine ich Stellvertreterkriege, das wären wahrscheinlich alles Auseinandersetzungen, die es nicht gäbe, wenn man das Kind beim Namen nennen würde und sich auch tatsächlich ein Stück weit reflektieren und offen zugeben könnte, wie es einem gerade geht und was einen tatsächlich bewegt. Und man erlebt das auch immer wieder in anderen Situationen, auch im privaten Umfeld, dass man sich mit der Partnerin oder mit der Familie oder was auch immer streitet und man eigentlich das Gegenüber gar nicht das Problem ist, sondern man selbst. Weil man selber was anderes sich erwartet hätte und man glaubt, man müsste fürs Gegenüber denken, fühlen und handeln. Und man kommt da so in eine Art, so quasi, das kann dann in extremen Ausprägungen dann schon wirklich so als, wie soll ich sagen, Druckausübung dann verstehen, dass man sagt, ja, man glaubt, man muss über jemand anderen verfügen, weil der es einfach nicht schafft, wie soll ich sagen, für sich gedeihlich sich zu verhalten. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo man einfach einen Schritt zurück machen muss. Und ich erlebe das jeden Tag, dass es schwierig ist, da drauf zu kommen, weil das
was
Problem,
wirklich dahinter
ja, was
steckt,
wirklich
was
dahinter
einen antreibt,
steckt,
ja.
Ja, was einen antreibt. Weil ist jetzt wirklich der da schreit, das Problem?
Hm.
Oder was ist der Grund? Also man kann viele Dinge komplett deeskalierend lösen, indem man einfach versucht, dem einmal auf den Grund zu gehen. Und du hast es selber jetzt sehr schön mit diesem Beispiel eben von der Frau und der Tochter in der Bäckerei eben gesagt. Ja, okay, natürlich, für sie ist das, vielleicht war das irgendwas Existenzielles, wo du sagst, ja, okay, die hat sich da was aufgebaut und jetzt da wird sie da entsprechend aus dem rausgerissen und das ist ungerecht und so weiter. Und das Ventil ist dann halt eben entsprechend zu sagen, ja, alles scheiße, alles ich weiß nicht, Kriminelle und so weiter, weil man einfach nicht weiß, wo man hin soll. Man hat kein Ventil und man kann das Problem nicht anders lösen, als dass man hinhaut.
Ja. Ja. Also ein Bild, das ich unweigerlich mit dir verbinde, ist dein Bildschirmhintergrund, den du damals auf dem Laptop hattest, oder einer der Bildschirmhintergründe. Weißt du, welchen ich meine? Hast du eine Idee?
Nein.
Ich weiß gar nicht, ob du den lange hattest, aber ich habe das total mit, also das Bild, ab und zu sehe ich es noch, weiß nicht, wenn es mir über den Bildschirm huscht, sofort denke ich an dich, das ist irgendeine, weiß ich nicht, fast böse, weiß ich nicht, grollende Hand in so einer epischen Szene, Feuerarm und ein Arm, der irgendwie so was sehr Leichtes oder was Helles hat. Und ich glaube, wir haben damals kurz darüber gesprochen, als ich den das erste Mal gesehen habe. Was zum Teufel geht denn da auf deinem Laptop? Weißt du, welches ich meine?
Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es. Tatsächlich ist mir das entfallen. Mhm. Wahrscheinlich, weil es für mich tatsächlich keine Bedeutung hatte so, oder so tief geht. Nein, was du hier beschreibst, das war tatsächlich, im Endeffekt, das waren zwei Arme, so quasi im Widerstreit, also so quasi Armdrücken zwischen Himmel und Hölle.
Ja,
das war,
okay,
das,
ja,
das war
ja
dieses Bild, ja.
Und deswegen ist mir, ich glaube, du hast mir damals Gut und Böse angeboten. Und ich weiß noch, als ich dir eins meiner ersten Kinderbuchprojekte irgendwie mal zum Durchlesen gegeben habe, hast du auch gesagt, so, es braucht immer einen Bösen. Das war eine deiner wesentlichen Rückmeldungen, ne? Was ich total nachvollziehen kann. Stimmt ja auch, irgendwas braucht man, woran man sich reibt. Denkst du immer noch oder gibt es so etwas in dir, was sagt, es gibt das Gute und es gibt das Böse, das gegeneinander streitet?
Natürlich. Also ich glaube, jeder von uns hat sowohl das eine als auch das andere in sich. Ich glaube einfach, dass die Verschiebung vom einen zum anderen bei den Leuten variiert. Also es ist die Frage, was ist böse? Was ist gut?
Mhm.
Wo legen wir da den Gradmesser an?
Mhm.
Ist es gut, wenn jemand, keine Ahnung, sich bereichert auf Kosten anderer, damit die Familie über die Runden kommt, die wahrscheinlich sonst von einem normalen Lohn nicht leben könnte? Wenn man es jemandem wegnimmt, der vielleicht darauf verzichten kann, den das vielleicht nicht einmal auffällt. Ist das gut? Nein. Nach den Maßstäben, du sollst nicht stehlen, nach den christlichen Maßstäben, nein. Weil entsprechend, du tust etwas Falsches. Auf der anderen Seite denke ich mir, was ist Geld? Geld ist ein Mittel zum Zweck. Das ist etwas, das brauchst du, ja, okay, damit du halt deine Bedürfnisse decken kannst. Mhm. Und wenn es Menschen gibt, die ihre Bedürfnisse nicht decken können und andere ihre Bedürfnisse tausendfach decken könnten, dann ist für mich die Frage, ja, okay, ist es dann wirklich falsch? Ist das böse?
Ja.
Das ist für mich die Frage. Also, oder sind nicht eigentlich die böse, die das, wie soll ich sagen, kritisieren, dass jemand das nimmt, nur um ein halbwegs vernünftiges Leben führen zu können? Das sind halt moralische Diskussionen, philosophische Gedanken, die da mit hineinspielen. Aber das macht es halt schwierig, weil sozusagen jeder hat das in sich und niemand ist ohne Fehler. Jeder hat seine dunklen Seiten natürlich. Die Frage ist halt trotzdem immer, wie möchte ich mein Leben leben? Mache ich es nur auf Kosten anderer? Ich glaube, es gibt dann schon irgendwie wo das Pendel ausschlägt. Es gibt diese Beispiele, wo du siehst einfach, dass Leute sich korrumpieren. Mhm. Und wo du dann halt wirklich sagst, ja, das kann man eigentlich nicht mehr als gut bezeichnen.
Mhm.
Aber bis diese Schwelle erreicht ist, da möchte ich gerne sehen, wer, wenn du da 100 Leute hinsetzt, wie das ausgeht.
Ja.
Ist es gut, ist es falsch? Und du wirst wahrscheinlich genau 50-50 haben,
ja,
weil die Menschen unterschiedlich das bewerten.
Ja. Mario, ich habe eine Rubrik. Warte kurz. Jetzt haben wir so viel über das Leben gesprochen. Was ist dein ultimativer Lifehack, den du mit den Leuten da draußen und mit mir teilen möchtest?
Ultimativer Lifehack?
Ja. Eine Sache, die für dich das Leben verändert hat, weil du sie anders gemacht hast. Wie kann man sich das Leben leichter machen?
Ja, eben was für mich definitiv das Leben leichter gemacht hat, ist Dinge abschließen können. Also das muss ich ganz offen sagen, also das ist was, den sehe ich als den größten Lifehack. Wirklich, weil wir tragen alle unseren Rucksack mit uns.
Hm.
Und es gibt Leute, ich selber habe auch dazu gehört, deren Rucksack immer schwerer wird, weil sie nichts loslassen können.
Mhm.
Und auch wenn man, ich glaube, da deswegen sage ich, was ist gut, was ist schlecht, vielleicht nicht böse, aber was ist schlecht? Es ist auch schlecht, wenn man zu sehr Idealist ist. Es ist schlecht, wenn man zu sehr Fanatiker ist, Gerechtigkeit, weil eben, wie gesagt, was ist Gerechtigkeit? In meinen Augen wahrscheinlich was anderes wie in den Augen anderer. Und wenn ich zu verbissen darauf beharre, dass, wie soll ich sagen, irgendwie mein Zielbild, meine Zielvorstellung erreicht wird, dann beschwere ich damit nur mein eigenes Leben und nicht das Leben der Menschen, die vielleicht oder die ich dafür verantwortlich mache, was ich mir in den Rucksack gebe.
Mm.
Weil du bist der Träger deines eigenen Lebens, der Rucksackträger deines eigenen Lebens und du machst dir deinen Rucksack selber schwer. Und es ist in Ordnung, zwischendurch etwas abzulegen und das bedeutet halt auch, Dinge loslassen zu können, die einen beschäftigen, die einen wurmen, die einem tief gehen, wo man sagt, okay, aber das sollte anders sein. Es ist nicht anders. Es ist, wie es ist und du kannst damit leben, entweder indem du dir jeden Tag darüber Gedanken machst, wie ungerecht es ist, oder indem du dir keine Gedanken darüber machst, weil du es akzeptierst. Und das ist so das wirklich, wo ich sage, ja, akzeptieren. Also du kannst die Dinge nur entweder annehmen und damit eben entsprechend loslassen, weil wenn du sie immer mit dir herumträgst, dann wirst du dir selber damit mehr schaden, als dem du glaubst, schaden zu können durch den Groll, der nur in dir ist.
Mhm. Ja, also für mich ist das auf jeden Fall nochmal eine große Erinnerung. Mir fällt das mit dem ab und zu die Sachen aus dem Rucksack rausnehmen, ablegen, auch in vielen Situationen immer noch nicht leicht, höre ich. Gibt es da irgendwas, was du den Schlumpfinen und Schlumpfis da draußen erzählen möchtest, dringend mitgeben möchtest?
Ja, eine Sache möchte ich ihnen auf alle Fälle mitgeben. Ja,
oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wenn ihr...
Er grinst so schelmisch.
Wenn ihr in naher Zukunft oder ferner, je nachdem, in Wien unterwegs seid und einen leicht übergewichtigen, bärtigen Herren alleine auf seiner Bank sitzen seht, wie er gerade sein Equipment feinsäuberlich aufbaut, dann schaut auf die Tafel, ob nicht vielleicht lauter nette Leute draufsteht und nehmt euch ein paar Minuten Zeit, mit ihm zu quatschen.
Danke, Mario. Das war richtig schön. Wir haben uns jetzt getroffen und sind sofort reingestartet ins Gespräch. Auch hier, ich hätte damit nicht geredet, dass wir so tief reinkommen. Das ist krass. Danke dir.
Ja, ich sag danke. Es war mir eine Freude, dass wir dieses Gespräch miteinander geführt haben.
Wirklich leibend. Danke dir, Mario.
Jo, das war sie, die erste Special-Folge von Lauter nette Leute mit Mario. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plauschen. Ich finde, da war total viel dabei, was mich nochmal zum Nachdenken gebracht hat und auch was ich noch nicht über dich wusste, was mir total viel Freude macht. Ich bin gespannt, was ihr da draußen sagt zu diesem neuen Format und diesem Experiment. Wenn ihr direkt eine Rückmeldung habt, dann kommt gerne in die Lauter nette Leute WhatsApp Community. Den Link findet ihr unter lauternetteleute.at. Ab demnächst geht's natürlich wieder weiter mit einer ganz regulären Folge von Lauter nette Leute. Ich bin gespannt, wer mir vors Mikrofon läuft. Euch wünsche ich wie immer, dass ihr auch mal irgendwann irgendwo mit irgendeiner fremden Person ins Gespräch kommt. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Tschüss!